Moin Moin und von mir ein herzliches Willkommen im wohlverdienten Wochenende. Heute ist Samstag, der 17. Februar. Mein Name ist Sören Bauer und ich bin hier in Hamburg, aber auch in ganz Deutschland als Event- und Medienmanager am Start. Liebe Podcast-Freunde, erholen Sie sich, passen Sie auf sich auf und obendrauf jetzt gute Unterhaltung mit Episode 74.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Hallo und guten Tag auch von mir. Mein Name ist Marcel Becker. In dieser Samstagsepisode bringen wir folgende Themen unter: Politik, Kiffen, Comedy. Oh, einige werden sich fragen, stehen diese drei Themen in einem direkten Bezug? Könnte man ja denken. Nee, fein säuberlich getrennt und dafür nehmen wir uns zum Wochenende auch etwas mehr Zeit als unter der Woche. Stichwort Kiffen. Zum 1. April wird sich in unserem Land für alle, die gern mal einen Joint rauchen, etwas nachhaltig ändern. Was genau? Bekommen wir aus erster Hand erzählt. Nein, nicht von einem Dealer, obwohl das vielleicht auch interessant wäre. Wir sprechen mit einer Frau aus Hamburg, die den Gesetzesentwurf mitverhandelt hat. Außerdem bei uns der diesjährige Gewinner des Hamburger Comedy-Pokals. Ist der Mann lustig? Sie, liebe Podcast-Freunde, lernen ihn ein bisschen näher kennen. Und bei der Gelegenheit klären wir, was bedeutet reinspenzern. Aber wir starten mit einer großen Wundertüte, mit einem Thema, welches im Vorfeld noch nicht feststeht. Wir fordern unseren Kollegen Matthias Eaton zu einer Challenge heraus. Die Insider wissen jetzt schon Bescheid. Für alle anderen müssen wir das aufklären. Und zwar jetzt. So, Szenenwechsel bei Bäcker am Morgen. Jetzt ist Matthias Eaton bei mir im Studio, unser stellvertretender Chefredakteur. Hallo. Und wer samstags regelmäßig hört, weiß, Matthias stellt sich immer einer Challenge. Ich habe drei Themen vorbereitet, die stecke ich in drei Umschläge. Die Umschläge sind verschlossen und Matthias hat entweder Pech oder Glück mit den Themen, je nachdem welchen Umschlag
meistens
er
Glück.
Bisher lief es ganz gut,
Kim
oder?
Kardashian ging ja mir vorüber.
Was ich mir dabei bloß gedacht habe, aber im Nachhinein hätte es auch ganz lustig sein können. So, die drei Umschläge vor dir, Matthias. Bitte, ja, welchen Umschlag nimmst du?
Manchmal denke ich, es ist wie bei 1, 2 oder 3 mit Michael Schanz, wenn du dich noch erinnerst. Aber da konnte man sich noch daran orientieren, was die anderen
so
haben.
So, welche Nummer willst
du? Ich nehme die 2.
Okay.
Soll ich mal die 3
aufmachen? Ja, unbedingt. Wir wollen ja die
Kim
anderen
Kardashian,
Themen,
hast
die
an dir
vorbeigegangen
sind.
Ich habe versucht, den Druckbuchstaben zu schreiben, damit du es auch wirklich lesen.
Titel. Heutzutage noch wichtig. Wen interessieren Plagiatsjäger? Das wäre eine kurze Diskussion geworden. Mich nicht.
Also, damit ich es einmal verstehe. Doktortitel, ist dir wichtig, dass den jemand hat? Weil mittlerweile,
nein,
ich bin darauf gekommen, nicht nur wegen dieser unglückseligen Geschichte mit der stellvertretenden Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung, da kann man ja auch lange drüber debattieren, wie das gelaufen ist, aber auch, weil die, ich glaube, es soll jetzt geändert werden, dass auf dem Personalausweis auf der Vorderseite noch ein Doktor draufsteht. Das soll auf die Rückseite kommen, weil das in anderen Ländern wohl auch so ist. Du merkst, es wird immer unwichtiger, sowas.
Das scheint dich jetzt zu interessieren. Guck mal, das ist deswegen, auch mir völlig vorübergegangen.
Siehst du? Und ich habe keinen Doktortitel.
Dabei bin ich mit einer Frau Doktor verheiratet.
Ja?
Und ja, wie im klassischen würde ich dann auch gerne als Herr Doktor angesprochen.
Hast du Ihre Doktorarbeit denn auf Plagiate geprüft?
Nein, aber ich habe sie gelesen.
Und welches Thema?
Über die Frauenbewegung in Italien.
Wow, okay. Das
wirklich
war das
spannend.
Eine Thema, was an uns vorbeigegangen ist. Wir haben es nur eben schnell angerissen. Jetzt das andere Thema.
Ich habe schon aufgemacht. Ich bin immer so neugierig. Ja. Blockade von Druckereien. Demokratie in Gefahr.
Ja, da waren wir ja auch betroffen wieder.
Wir waren ja sogar sehr betroffen. Also es tut mir auch wirklich für jeden Leser, jede Leserin leid, die also ihre Zeitung erst mit Verspätung oder vielleicht sogar erst am Montag bekommen hat. Das geht natürlich gar nicht, dass man irgendwie die Auslieferung von Zeitungen, egal welche, boykottiert, blockiert und behindert.
Ja, vor allem mit dem Argument, uns hat die Berichterstattung nicht gefallen. Alles ist so absurd. Unfassbar.
Ja,
so, jetzt aber das Thema, über das wir uns jetzt gleich für ein paar Minuten beide verständigen werden.
Wer ist für die CDU der bessere Kanzlerkandidat? Söder oder Merz?
Tja, wenn wir uns die Beliebtheit mal angucken, das ist ja immer so das Thema. Am Ende
soll ich
des
eine
Tages.
Antwort drauf geben? Keiner von beiden.
Oh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wen würdest du denn aus der CDU nehmen?
Nein, du kannst ja erstmal ran dich rantasten, so wie du es vorbereitet
also
hast.
Das Politiker-Ranking habe ich mir natürlich bevor unserer Aufzeichnung einmal angeguckt. Und da ist nach wie vor auf der 1 Boris Pistorius, auf der 2 Hendrik Wüst, vor Markus Söder, Friedrich Merz und dann kommen weitere Ampelpolitiker. Annalena Baerbock, Robert Habeck, dann kommt Sarah Wagenknecht, vor Christian Lindner, Olaf Scholz und dann kommt, muss man auch fair dazu sagen, weit abgeschlagen Alice Weidel. Das sind wahrscheinlich die Politiker, die da in der, von Statista ist das eine der neuesten Erhebungen dazu. Erklär mir bitte mal, wieso ein Verteidigungsminister so beliebt ist in Deutschland.
Naja, also ich gebe ja sowieso nicht so viel auf diese Beliebtheitsfragen. Erstmal haben die doch eine relativ große Fluktuation. Bei Herrn Pistorius muss man sagen, der steht schon länger ganz oben. Und das hat natürlich auch ein bisschen mit den Zeitläuften zu tun. Wir sehen plötzlich, dass das Thema Verteidigung wieder wichtig geworden ist. Und da sehen wir einen, der, sage ich mal, seinen Bundeswehrparker auch vernünftig ausfüllt und dem die Menschen zutrauen, dass er ja versteht, worum es geht und dass er diese ja doch ja kaputtgesparte Bundeswehr langsam wieder nach vorne bringt. Deshalb hat er große Sympathiebekundungen auf seiner Seite. Aber wir wissen alle, ein Skandelchen, ein falscher Lacher und dann kann es mit den Sympathien auch ganz schnell in den Keller gehen.
Ja, wir kommen ja gleich zu Markus Söder und Friedrich Merz, aber eine Sache möchte ich zum Thema Bundeswehr und der aktuellen Debatte noch sagen. Mir ist diese Woche fast meine Cola Light abends aus der Hand gefallen. Also ich habe.
Du fastest auch, wie ich sehe.
Nein.
Fastest an Alkohol und Zucker.
Meine Frau war auf Dienstreise und alleine trinke ich nicht. Und habe Markus Lanz geguckt. Und da war Ulrike Herrmann, unsere wohlgeschätzte Kollegin von der Taz. Und die hat gesagt, Deutschland braucht Atomwaffen. Also da war ich wirklich ein bisschen sprachlos in dem Moment. Sie hat das auch sehr gut begründet. Aber erstmal mache ich mir Gedanken darüber, was Ulrike Herrmann sich in der Taz-Redaktion anhören muss. Wenn sie zurückkommt, das wird wahrscheinlich nicht ohne
einiges
sein.
Wobei die ist, glaube ich, relativ diskussionsfreudig. Ja. Das ist ja eine Stärke der Taz, dass das nicht alles erwartbar ist, was da in der Zeitung steht.
Und das Zweite habe ich gedacht, wo sind wir mittlerweile gelandet, dass wir uns über sowas Gedanken machen müssen? Also ist das auch etwas, dass Boris Pistorius im Moment so beliebt ist, weil die Situation auch so ist? Nicht nur, dass er sich um die Bundeswehr an sich kümmert, sondern weil der Mann uns das Gefühl vermittelt, er achtet darauf, uns zu schützen.
Das kann gut sein. Also wir erleben ja, das Beispiel mit Ulrike Herrmann ist ja schön, dass die Friedensbewegten von vorgestern das Lager radikal gewechselt haben und heute wirklich gar nicht genug Waffen kaufen und exportieren können. Das ist schon etwas, was mich auch befremdet, muss ich sagen, auch die Position von Frau Herrmann. Aber Fakt ist natürlich, dass wir mit dem schönen Traum, dass wir die Bundeswehr immer weiter zu einer Art, Nebenbehörde machen können, falsch gelegen haben, dass ein Land, ein Industrieland in der Mitte von Europa schon verteidigungsfähig sein muss. Das müssen wir jetzt langsam wieder lernen und ich glaube, da macht Pistorius einfach, genau wie du sagst, einen guten Job, weil er den Menschen das Vertrauen gibt, der kann das.
So, und jetzt natürlich der Schwenk zu den CDU-Politikern,
das sagen, ist ja eigentlich
Merz
das Thema.
Merz oder Söder? Merz oder Söder, gleich kommen wir auch noch auf Henrik Wüst, der ist ja auch mit drin. Aber Söder und Merz stehen eigentlich so im Mittelpunkt, vielleicht ist Wüst noch so ein bisschen zwei, drei Schritte zurück und hält sich in Reserve. Du hast eben gesagt, keinen der beiden. Warum nicht?
Also Söder hat sich eigentlich vor 2,5 Jahren disqualifiziert, weil er diesen Zweikampf mit Armin Laschet so auf die Spitze getrieben hat, dass er am Ende Olaf Scholz ins Kanzleramt befördern half, weil er die Partei so gelähmt und so quasi gespalten hat, dass sich davon die Union nie so recht erholt hat, dass Armin Laschet ziemliche Fehler gemacht hat, keine Frage. Aber das hat natürlich die klassische Wählerschaft der Union erschüttert, verstört. Und dass dieser Mann dann 3 Jahre oder 4 Jahre später es dann nochmal versuchen will, mag in Söders Kosmos vorkommen, aber ich glaube, die Union wird ihm das nicht verzeihen.
Mein Platz ist in Bayern.
Das muss er natürlich sagen. Also ich finde Söder großartig, wenn es darum geht, Karnevalsverkleidung zu gestalten. Da ist er wirklich unschlagbar. Ansonsten aber sehe ich seinen Platz auch eindeutig in Bayern.
Schreck, Bismarck, was er da schon alles hatte, nicht schlecht.
Großartig,
das ist fast wie bei Heidi Klum. Nicht schlecht. So, aber Friedrich Merz dagegen, zu Söder würde ich auch gleich noch was sagen, aber Friedrich Merz ist auch nicht der Richtige.
Friedrich Merz ist erstmal nicht mehr der Jüngste im Vergleich zu Donald Trump und Joe Biden ist natürlich ein Jungbrunnen.
Ist er noch nicht mal volljährig.
Aber er ist, glaube ich, im kommenden Jahr 67, 68, also er ist schon in einem Alter, wo man sich die Frage stellen muss, ob das richtige Alter ist und er weiß auch, dass er ein paar Defizite hat und zwar hat er…
Weiß er das?
Ja, das weiß er.
Okay,
das hat er sogar kürzlich mal selber zugegeben.
Ach.
Ich war auch ganz überrascht. Er weiß, dass er bei vielen jungen Leuten nicht zieht, dass er bei vielen Frauen nicht zieht und dass er da, wo im Allgemeinen die Wahlen gewonnen werden, in der Mitte, unter Umständen auch nicht so zieht. Und deshalb könnte er seiner Partei einen großen Dienst erweisen, wenn er es vermögen würde, wirklich im richtigen Moment zu sagen, ich bin es nicht, es sollte jemand anders machen.
Nun ist ja eine herausragende Eigenschaft und ich glaube, die musst du tatsächlich auch haben. Als Politiker, du musst schon Ego haben. Also du musst schon ein gewisses Sendungsbedürfnis haben und sagen, ich bin der Richtige. So, ich würde sagen, Merz und Söder, die Voraussetzung erfüllen sie aber beide.
Das ist auf jeden Fall so. Was vielleicht für Merz sogar noch oder was Merz noch in die Karten spielen könnte, ist die wirtschaftliche Entwicklung. Ich sage ja seit langem, dass wir wirklich auf einer Schussfahrt quasi ins Tal sind und leider ist das Tal noch nicht in Sicht. Wir verlieren von Jahr zu Jahr im Augenblick nicht nur Wachstum, sondern Schrumpfen. Jetzt gibt's gerade aktuelle Erhebungen, die also eine weitere Rezession für dieses Jahr vorhersagen. Und in so einem Wirtschaftsumfeld könnte es sein, dass die Menschen sagen, jetzt brauchen wir jemand, der uns wieder irgendwie auf einen Wachstumskurs bringt. Das könnte Merz einzige Chance eigentlich sein.
Ja, aber dann lass uns doch mal, es sind ja alles Spekulationen, aber es macht ja Spaß.
Das macht Spaß,
lass einmal kurz überlegen, könnte
versendet
es auch,
sich, wenn es dann anders kommt.
Genau, die Folge löschen wir sofort im Archiv. Also angenommen, Friedrich Merz hätte tatsächlich auch Größe, nicht nur Ego, sondern auch Größe und er würde bei der Kür des Kanzlerkandidaten der CDU sagen, passt auf Leute, ich will das Amt des, ich sage jetzt mal Finanzministers und ich will Vizekanzler sein, aber ich überlasse bewusst aufgrund meiner ja zugegebenen Schwächen einem anderen diesen Posten. Ist das denkbar für dich oder sagst du ausgeschlossen bei Friedrich Merz?
Das wäre schlau, natürlich, finde ich. Ja, das tendenziell oder das ist theoretisch möglich, wenn wir uns an Oskar Lafontaine erinnern. Der wäre ja auch gerne Kanzler geworden und hat dann am Ende, weil Schröder ja auch damals die Niedersachsenwahl zu einer Abstimmung über den Kanzlerkandidaten ausrief, ihm den Vortritt gelassen und ist dann Superminister geworden. Wir wissen beide, wie das endete, nämlich ist, ja, bald in seinem Rücktritt. Also das kann ich mir eigentlich nur schwerlich vorstellen.
Weil es auch die letzte Chance für Friedrich Merz
ist. Aber es ist natürlich seine letzte Chance und er hat so lange quasi auch darauf hingearbeitet. Insofern glaube ich schon, wenn sich das Fenster öffnet oder die Tür öffnet und er durchgehen kann, wird er das tun. Es kann nur Dinge geben, wo er am Ende vielleicht doch zurückzieht und dann wird's spannend, weil da gibt es so einige in der zweiten Reihe, die zumindest tendenziell in Frage kommen.
Das hebt ihr bitte auf, weil ich würde gerne vorher noch einmal was zu Markus Söder sagen.
Ja.
Ich finde, Markus Söder ist besser geworden. Ich fand den schon auch, als es noch nicht sich bei der CDU zugespitzt hatte, bevor Schäuble da die Notbremse gezogen hat. Man erinnert sich an manche durchdiskutierten Nächte da im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin, bevor es denn Laschet wurde und Söder beleidigt nach Bayern abgezogen ist und danach ja im wahrsten Sinne, hast du völlig recht, den Wahlkampf der CDU ununterbrochen torpediert hat. Also der ist ja Mitschuld, da hast du völlig recht. Aber ich finde, Markus Söder hat so eine Art, diese bayerische Mundart zu verbinden mit einer gewissen Volkstümlichkeit.
Aber er ist Franke.
Stopp. Ja, entschuldige, ja, Lothar Matthäus, ich weiß, die kommen alle aus Franken, diese Leute, und sind keine richtigen Bayern. Aber dann doch das anzupacken, zumindest verbal, ob es denn tatsächlich umgesetzt ist, noch eine andere Sache, was die Bürger von ihm irgendwie erwarten. Ich finde, ich würde Markus Söder jetzt nicht, sage ich mal, glauben, wenn er zu mir sagt, Marcel, ich bin dein bester Freund und dir kann nie wieder, das würde ich ihm nicht abnehmen, sage ich mal so. Also ich hätte kein richtiges Vertrauen in den. Aber wenn ich überlege, wie der auftritt und wie der die Leute begeistert und ich finde unter den Umständen tatsächlich seine 36% in Bayern erreicht hat, fand ich echt gut. Und ich finde, ja doch unter den Umständen, weil es gibt ja nun rechts von der CSU immer noch Parteien, finde ich das eigentlich ganz okay. Und die Art und Weise, wie er in diesem Politiker-Ranking sich dort seit Jahren so weit vorne hält, denke ich immer, der hat was, was die Leute doch tatsächlich begeistert, auch wenn wir Journalisten das immer nicht wahrhaben.
Also ich muss sagen, ich finde 36,2%, so viel waren es, glaube ich. Ich habe jetzt nicht alle Zahlen parat, weil du immer dann Umschlägen hier ankommst, kann ich mich gar nicht vorbereiten. Finde ich eigentlich für die CSU in Bayern ein Desaster. Und zwar
trotz
ausgehend
der
von
Wähler,
dem Satz von Franz Josef Strauß, der gesagt hat, rechts von der CSU darf es keine demokratische Partei geben.
Gibt's aber.
Jetzt gibt es sogar zwei und die haben über 30% der Stimmen gehabt.
Ja.
Also der Franz Josef würde sich im Grabe umdrehen.
Ja.
Und das ist nicht unbedingt ein Ausweis für die besondere Fähigkeit des Politikers Markus Söder. Und weil ich gerade dir widerspreche, es gibt diesen schönen Satz über Söder, das ist der einzige Politiker, der in einer Person alle politischen Positionen vereint, weil er jede Position schon mal inne gehabt hat.
Ja.
Da ist was Wahres dran. Also ja, man weiß nicht, wenn er heute Hü sagt ob nicht morgen hot ist.
Ich habe nicht gesagt, dass ich ihn mir wünsche. Ich habe nur gesagt, was ich was für ihn spricht. Und nochmal, das mit Franz Josef Strauß, natürlich, da hast du völlig recht, das hat er gesagt. Aber erstens ist Franz Josef Strauß seit 100 Jahren tot. Und zweitens hat sich seitdem die politische, ja vielleicht für die Bayern nicht, aber er ist es de facto, es hat sich die politische Landschaft dramatisch verändert. Und es gibt nun mal sogar zwei Parteien neben der CSU. Deswegen finde ich im Verhältnis, muss ich sagen, das Ergebnis unter den Umständen ganz okay. Warum hält sich Markus Söder in der Beliebtheitsskala, die du ja nicht so für relevant hältst, aber warum hält er sich da so weit vorne? Sag's mir bitte.
Ja, weil er präsent ist und weil er natürlich ein großes Plus hat. Bayern ist einfach gut regiert. Und zwar muss man sagen...
Von ihm?
Das ist die wirklich spannende Frage, weil immer wenn man nach Bayern kommt, muss man sagen, also auch wenn man links oder liberal ist, alle sagen, klappt hier schon oft ein bisschen besser. Hat jetzt auch verloren in den letzten Jahren, aber das ist schon ein interessanter Punkt und ich glaube, dieser Rückenwind der Bayern, den man ja auch irgendwie durchaus neidet, dass sie von einem Agrarland, von eigentlich dem Armhaus Deutschlands irgendwie zum Powerhouse geworden sind, das ist ja, zumindest mit der CSU verbunden.
Ich habe, glaube ich, eher ein anderes Argument gegen ihn. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Nimbus, der negative Nimbus, er kommt halt aus dem Süden. Er kommt aus so einem, kommt aus Bayern. Egal ob er Franke ist, er kommt aus Bayern. Ich habe da meine Zweifel, ob der Rest der Republik sagt, ja, den wollen wir tatsächlich am Ende denn doch ins Bundeskanzleramt tragen. Ich bin mir da nicht sicher, ob das nicht doch eine Rolle spielt, die wir unterschätzen.
Bei Strauß galt das, aber da würde ich sagen, ist der Söder Franke. Das ist halt kein richtiger Bayer. Das ist ein Unterschied. Würden die Franken auch sagen.
Ja, schon klar.
Aber jetzt musst du wissen, wer die CDU-Kandidaten sind. Ja, nicht aus, weder aus Franken noch aus Bayern, aus dem schönen Oldenburger Land.
Okay, gut, dann hast du da nicht in irgendeiner Form jetzt deinen Heimvorteil ausgespielt.
Nein, da haben wir auch nicht viele Politiker hervorgebracht, muss man sagen.
Was ist denn mit dem dritten im Bunde? Da weiß ich gar nicht so genau, ob du den ernst nimmst schon oder ob du sagst, ach.
Jetzt kommst du mit Hendrik Wüst oder mit Daniel Günther?
Stimmt, den haben wir auch noch vergessen. Aber Hendrik Wüst steht in der Beliebtheitsskala vor Söder und vor Merz. Ja.
Also immerhin muss man sagen, Hendrik Wüst hat einen Vorteil. Er regiert das größte oder bevölkerungsreichste Bundesland. Damit hat er schon ein bisschen Rückenwind. Aber dass das nicht immer reicht, haben wir ja bei Armin Laschet gesehen. Der ja ein ordentlicher Ministerpräsident war und sich schon im Wahlkampf so verheddert hat, dass man also auch da ein paar Zweifel haben muss, ob das als quasi Expertise reicht. Der Wüst ist einerseits noch sehr jung, der muss jetzt noch nicht und andererseits ist er sehr schwiegermutterartig. Also die Schwiegermütter würden ihm gefallen.
Die würden...
Ich weiß nicht, ja, oder die andersrum, ja. Vielleicht auch die Schwiegermutter unter ihm, man weiß es nicht. Ja. Ich weiß aber nicht, ob der am Ende gegen einen Olaf Scholz, der natürlich auch jetzt internationale Erfahrung in Krisenzeiten mitbringt, vielleicht mit Pistorius untergehakt, man weiß es nicht, ob er dagegen also nicht als Leichtmatrose wahrgenommen wird.
Ja, und ich glaube, das Argument, was du eben gebracht hast, das unterschätzt man immer. Politiker sind ja nicht in dem Sinne unschlau, wenn es darum geht, zu sagen, ich sollte lieber noch warten auf meine Chance, ich muss vielleicht auch noch ein bisschen wachsen und nicht von 0 auf 100 gehen. Weil du ihn eben angesprochen hast, ich hatte ihn gar nicht jetzt so sehr auf der Pfanne, weil für mich ist er immer der typische Landesvater und ich glaube, es würde so schief gehen wie bei Kurt Beck damals. Daniel Günther sehe ich da gar nicht.
Ich auch nicht. Also Schleswig-Holstein ist auch, muss man sagen. Also das, was für NRW gilt, dass das nicht unbedingt reicht, um in Berlin Erfolg zu haben, das hat man ja auch gesehen, dass für Olaf Scholz das ja auch ein großer Unterschied war, obwohl er mehrfach Minister war auf Berliner Ebene. Das gilt für Daniel Günther erst recht. Also aus dem beschaulichen Kiel, wo man irgendwie gut leben kann und wo auch am Ende irgendwie eine ganz andere Medienöffentlichkeit herrscht, ein ganz anderer Druck, nach Berlin zu wechseln, das ist 3 Nummern zu groß.
So, jetzt haben wir aber ein Problem. Also ich meine, wir müssen nicht die Probleme der CDU wählen, aber müsstest du nicht vielleicht irgendeinen Vorschlag machen, wer es sein könnte in der CDU? Oder sagst du, die brauchen gar nicht erst anzutreten, das wird nichts?
Nein. Also ich glaube sogar eher andersrum. Ja. Also wenn sie keine großen Fehler machen, ziehen sie ins Bundeskanzleramt.
Ja, aber mit wem?
Und das ist natürlich am Ende, könnte ein Argument werden, nicht warum Julia es dann doch Klöckner. Mehr als macht. Ich finde ja, und deshalb habe ich ja auch Spaß daran, ein bisschen hier zu spekulieren mit dir. Ich halte ja den Jens Spahn, auch wenn er natürlich als Gesundheitsminister es in den Corona-Zeiten extrem schwer hatte, für einen Kandidaten, der durchaus Perspektive hat. Der kann vielleicht auch noch irgendwie sagen, ich kann warten, aber er bringt mehrere Vorteile mit. Er ist echt schnell im Kopf, er ist eloquent, er wirkt auch nicht so entrückt wie vielleicht Merz, in meinen Augen. Und er ist natürlich auch, sage ich mal, so für die Linke, weil er so von seinem ganzen Lebensgestus, der lebt mit dem Mann zusammen, ist er nicht mehr so als Konservativer zu brandmarken. Der bringt so ein bisschen, sage ich mal, Belebung in dieses politische Geschäft. Und ich finde, in den Talkshows finde ich ihn immer relativ überzeugend. Und da wir halt wissen müssen, dass der Bundestag von einst inzwischen in der Talkshow aufgegangen ist, dass man da die entscheidenden Reden halten muss, ist das immer ein Kandidat, den man im Blick haben sollte. Er ist eher ein Außenseiter, aber zumindest ein Außenseiter, sage ich mal, mit Potenzial.
Und den Namen, den ich eben hier nur so reingeflüstert habe, weil ich mich gar nicht getraut habe, ihn lauter, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, Julia Klöckner. Ist ja auch in der CDU ja immer noch, irgendwie taucht die immer wieder auf in der Führungsriege.
Wahrscheinlich. Das stimmt.
Ausgeschlossen, oder?
Da würde ich jetzt nicht so viel Geld draufsetzen.
Okay, gut. Also, es könnte deiner Meinung nach auch auf die Überraschung Jens Spahn hinauslaufen. Du würdest zumindest da nicht sagen, ihr seid völlig bescheuert.
Nein. So. Okay. Also es kann am Ende ja sein, dass wenn zwei sich wirklich neutralisieren, also wenn es wieder ein Showdown gibt, dass also sowohl Merz als auch Söder beschädigt aus einem Zweikampf herausgehen. Ich glaube, so doof sind die nicht, dass sie den Scheiß nochmal wiederholen. Machen,
aber man weiß es
nicht. Du hast selber das Ego dargestellt. Hm. Dass man dann am Ende sagt, die haben sich beide quasi um Kopf und Kragen geredet, jetzt müssen wir irgendwie einen Jungen nach vorne schicken. Dann wird's spannend, aber wir werden sehen.
Unser stellvertretender Chefredakteur Matthias Iken im Einsatz. Drei Umschläge, drei Themen. Am kommenden Samstag gibt es eine neue Challenge. Danke, Matthias. Das haben Sie, liebe Podcast-Freunde, sicher auch schon gehört. Ausgerechnet ab dem 1. April soll, Stand heute, der Eigenanbau und der Besitz bestimmter Mengen von Cannabis für Volljährige erlaubt sein. Kein Aprilscherz, um den Gedanken zu Ende zu bringen. Ist das einfach längst überfällig oder öffnen wir damit die Büchse der Pandora? Ganz ausgewogen, wie sich das gehört, betrachten wir in den nächsten Minuten die zwei Seiten dieser Medaille. Zuerst eine Befürworterin dieses Gesetzes bei uns zu Gast. Linda Heidmann von den Grünen hier in Hamburg ist Mitglied des Bundestags, aber für unseren Fall wichtiger. Sie war mal Geschäftsführerin in der Hamburgischen Landesstelle für Suchtfragen. Linda, zum Einstieg, wir können uns ja drehen und wenden, wie wir wollen. In Deutschland wird ohne Ende gekifft. Tatsache. Irgendeine gesetzliche Regelung ist doch allein deshalb schon überfällig.
Ja, das ist in der Tat so. Es wird gekifft in Deutschland auch unter jungen Leuten. Das ist ja auch eine Gruppe, die jetzt besonders im Fokus steht.
Wen meinen Sie mit jungen Leuten, damit wir uns da von vornherein drauf einstellen können? Weil ja, da muss man ja ein Alter mal hinterlegen. Junge Leute können auch ein 35-Jähriger wird auch noch sagen, ich fühle mich jung.
Ja, ich sag jetzt mal, Menschen zwischen 14 und 21 sind Menschen, wo auch im Zuge der Legalisierung immer wieder darüber gesprochen wird, dass da das Gehirn noch in Reifung ist und dass es deshalb auch gesundheitlich natürlich besonders bedenklich ist, dann auch Cannabis zu konsumieren.
Und lassen Sie uns gleich mal auf den Punkt ein bisschen genauer zu sprechen kommen, weil Sie diese Gruppe ansprechen und die ist ja gesundheitsmäßig dann auch gefährdet, haben Sie ja eben selber gesagt, wegen der Entwicklung. Was wird denn das Gesetz verbessern?
Das Gesetz wird auf jeden Fall verbessern, dass diejenigen, die ab 18 konsumieren und Cannabis mit sich führen, nicht mehr kriminalisiert werden, dass man es dann mit sich tragen und auch konsumieren darf, ohne zu befürchten, dass man dann direkt ein Strafverfahren hat. Und es wird vor allem auch verbessern, dass die Qualität dessen, was geraucht wird, deutlich besser wird. Und das bezieht sich dann natürlich auch wieder auf alle. Wir haben momentan die Situation, dass bei dem, was auf dem Schwarzmarkt erhältlich ist, viel Beimischungen sind, dass die, die es konsumieren, gar nicht wissen, was für ein THC-Gehalt hat das eigentlich, was ich da konsumiere, was für eine Wirkung hat das. Und da erhoffen wir uns natürlich große Verbesserungen davon, wenn die Leute, die es konsumieren, es dann selber anbauen oder in Clubs gemeinschaftlich anbauen und dann auch wirklich wissen, was konsumiere ich denn da und welche Wirkung hat das.
Verständnismäßig nur mal die Nachfrage, Linda. Wir wissen alle, Geiz ist geil. Ist ja leider so. Jetzt gehen wir mal davon aus, Sie haben eben die 18- bis 21-Jährigen nochmal explizit angesprochen, die sind ja volljährig und denen wollen Sie in Anführungszeichen ersparen, dass sie kriminalisiert werden, wenn sie mit dem Zeug erwischt werden, korrekt? Habe ich das richtig verstanden?
Nee, allen ab 18.
Allen ab 18. Ja, gut, aber wir waren jetzt bei den jungen Leuten. Ich will nur auf einen bestimmten Punkt hinaus. Weil bis 21 heißt es ja immer, würde sich das Gehirn noch entwickeln, aber die sind ja nun mal volljährig. Was passiert denn mit den 14- bis 18-Jährigen, die traditionell das Zeug sich eher auf dem Schulhof holen? Wo ist der Vorteil dieses Gesetzes genau für diese Gruppe?
Der Vorteil des Gesetzes genau für diese Gruppe ist, dass wir einfach besser darüber aufklären können, welche Gefahren mit Cannabis verbunden
sind. Aber aufklären können Sie ja heute schon.
Aufklären können wir heute schon, aber es wird häufig dann doch, weil es eine kriminalisierte Substanz ist, von den Jugendlichen gar nicht zugegeben, dass sie es überhaupt konsumieren. Okay. Und man kann deutlich besser über die Gefahren und auch über die Inhaltsstoffe dann aufklären, wenn die Substanz nicht mehr kriminalisiert ist. Und wie Sie ja auch schon angemerkt haben, gekifft wird auch jetzt schon. Das heißt, es hat auf die Jugendlichen, auch jetzt hat diese Kriminalisierung eigentlich keine abschreckende Wirkung. Und
ja, dann wird es ja im Gegenteil erst recht so sein, dass, wenn es nicht mehr kriminalisiert ist, kann ich ja erst recht loslegen auf dem Schulhof.
Nee, das glaube ich nicht. Also mir ist wirklich wichtig, dass weiterhin auch in der Gesellschaft mehr darüber gesprochen wird, welche Gefahren und welche Nebenwirkungen damit einhergehen und dass das, was dann konsumiert wird von dieser Gruppe, dann aber wirklich auch einen gewissen Reinheitsgrad hat, dass da keine synthetischen Cannabinoide oder ähnlich gefährliches beigemischt ist und dass sie auch wirklich wissen, was drin ist am Ende.
Es wäre ja toll, wenn es so kommt, wie Sie es beschreiben. Also das kann ich ja von der Argumentation erstmal nachvollziehen. Alles, was ich bisher, und wie gesagt, ich habe es auch im Vorgespräch schon gesagt, ich kann da gar nicht eigentlich mitreden. Ich habe in meinem Leben noch nie gekifft. Ich finde Rauchen schon schrecklich. Kann mir gar nicht vorstellen, so ein Zeug mir in den Mund zu stecken. Aber egal. Ich kenne natürlich trotzdem die Geschichten von Eltern mit ihren Kindern, von Schulhöfen. Wir sagen immer Schulhof so als Synonym für diese Geschichte. Und ich kenne auch natürlich Kiddies, die kiffen, ist doch völlig klar, bleibt einem ja nicht verborgen. Und ich habe da bei denen immer das Gefühl, dass die sagen, ist mir doch eh egal, was die Eltern sagen, ist mir egal, was die Offiziellen sagen. Aufklärungskampagnen interessieren mich schon mal gar nicht. Und ich krieg das Zeug einfach von irgendjemand besorgt, entweder ein Buddy von mir besorgt das oder wer auch immer, vielleicht sogar von den Eltern, man weiß es gar nicht. Und Hauptsache, ich muss nicht so viel dafür bezahlen. Also glauben Sie, dass Kinder in die Apotheke oder in so einen Shop gehen, wo sie für die Qualität natürlich auch einen Preis bezahlen müssen?
In Apotheke oder Shop werden sie jetzt erstmal gar nicht gehen können. Also generell.
Aber es war ja angedacht.
Es war angedacht, aber das ist tatsächlich der Teil des Gesetzes, der nochmal später kommen soll, dass wir dann in Deutschland Modellregionen mit so lizenzierten Fachgeschäften einführen werden. Von daher ist das Gesetz zur Entkriminalisierung mit Regeln zum Eigenanbau das, was jetzt kommt. Und das richtet sich aus meiner Sicht auch vor allem an die Menschen, die auch jetzt schon konsumieren. Das ist tatsächlich auch ein Kritikpunkt, den ich habe, weil ich glaube, dass dieses Gesetz eigentlich keine Regeln schafft für Gelegenheitskonsumenten. Die werden weiterhin gucken müssen, wo sie sich etwas besorgen, ohne es denn auf dem Schwarzmarkt zu erwerben.
Okay, das müssen wir uns dann also nochmal aufheben, wenn ich das richtig verstehe. Da wird es möglicherweise nochmal Änderungen später an den Gesetzen geben. Das heißt, sie kommen nochmal wieder. Das können wir schon mal festlegen. Ein Punkt, der natürlich auch in der Öffentlichkeit immer wieder diskutiert wird und wo so ein paar Fragezeichen sind, ist die Frage nach den Zonen. Wo darf ich denn, wenn ich draußen bin, tatsächlich kiffen? Was können Sie uns das einmal erklären, wie das geregelt wird? Weil da schließt sich natürlich gleich, Sie ahnen schon, welche Frage sofort an.
Es wird so geregelt sein, im Groben wie das Nichtraucherschutzgesetz. Das heißt, da, wo ich auch jetzt nach Nichtraucherschutzgesetz nicht rauchen darf, werde ich auch nicht kiffen dürfen.
Sagen Sie mal, wo ist denn das überhaupt? Das ist mir gar nicht so bewusst.
In der Gastronomie, auch an Arbeitsstätten.
Okay. Das ist klar, stimmt, haben Sie recht. War ja ein Denkfehler fast schon von mir. Das ist klar, dass es dort nicht erlaubt ist. Aber ich dachte, in der Öffentlichkeit. Was ist mit den Bereichen in der Öffentlichkeit?
In der Öffentlichkeit ist es untersagt, in Sichtweite von Einrichtungen, die Kinder und Jugendliche nutzen, sprich Schulen, Kitas, Jugendclubs.
In Sichtweite. Naja, da kommt ja drauf an, wie gut meine Augen sind.
Sichtweite ist im Gesetz mit circa 200 Meter jetzt definiert. Das ist aber auch so ausgelegt, wir wollen es der Polizei an der Stelle mehr oder weniger einfach machen, das auch zu überprüfen, ohne mit einem Maßband da unbedingt rumlaufen zu müssen, sondern dann auch abschätzen zu können, ist etwas hier gerade in Sichtweite oder ist es das nicht?
So, jetzt kommt aber natürlich die Frage, die Sie schon geahnt haben, bin ich mir sicher. Wie zum Teufel soll das tatsächlich kontrolliert werden? Weil heutzutage ist es ja auch so, also in der Gaststätte ist klar, darf ich nicht rauchen. Im Flieger darf ich nicht rauchen, fliege ich ja sogar raus, wenn ich mir irgendwo eine Zigarette in diesen Bereichen anzünde. Wie soll das in der Öffentlichkeit tatsächlich kontrolliert werden? Also gehen denn da auch Leute rum, die Tickets schreiben, wie für falsch parken, oder ist das die Polizei? Wie funktioniert das?
Ja, es ist letztlich die Polizei. Es ist aber, wie ich finde, wie bei jedem Gesetz, dass man natürlich immer nur stichprobenartig kontrollieren kann. Dass es nicht so sein wird, dass jetzt in Sichtweite jeder Schule oder Kita die Polizei da ständig rumläuft und kontrolliert, ob da jetzt jemand kifft. Sondern das ist natürlich dann, wenn es zu einem Verstoß kommt, geahndet werden kann.
Glauben Sie an das Wort Bürokratiemonster?
Ich glaube an das Wort Bürokratiemonster, aber nicht in diesem Zusammenhang, okay, sondern in vielen anderen.
Linda, zum Schluss noch einmal zusammengefasst. Der Hauptgrund, warum Sie dieses Gesetz unterstützen. Ich verstehe Sie richtig. Es geht darum zu sagen, wir müssen anerkennen, wie viele Menschen in Deutschland einfach an diesem Thema interessiert sind, wie viele Menschen Cannabis nutzen. Und Sie wollen diese Menschen davor beschützen, kriminalisiert zu werden.
Kurz gefasst ist das mehr oder weniger der Hauptgrund, ja. Und ich würde mich tatsächlich freuen, wenn mehr in der Gesellschaft auch noch darüber geredet würde, wie diese Substanz denn eigentlich im Vergleich zu Alkohol gesellschaftlich auch bewertet wird.
Weil das finde ich sehr spannend. Sagen Sie, nutzen Sie die Gelegenheit gleich mal und sagen Sie mal Ihre Meinung dazu.
Naja, Alkohol ist eine Substanz, die ist legal in Deutschland erhältlich. Kinder und Jugendliche ab 16 können Bier, Wein und Sekt auch erwerben. Und sogar ab 14 können Kinder in Begleitung ihrer Eltern heute in der Öffentlichkeit trinken. Das ist so im Gesetz geregelt. Und ich finde, dass das tatsächlich gesetzlich eine starke Verharmlosung dieser Substanz ist, weil Alkohol einfach auch gefährlich ist, gerade für Kinder und Jugendliche, und da viel zu wenig drüber gesprochen wird. Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass da in der Relation zu Cannabis irgendwie ein bisschen mehr drüber geredet wird, dass wir hier eine legale Substanz haben, die jetzt schon legal erhältlich ist und mit der aus meiner Sicht Kinder und Jugendliche viel zu lax umgehen.
Wahrscheinlich komme ich jetzt wieder super Moralapostel und als 1A-Spießer rüber, aber mit ihrem Hinweis auf den Umgang von Alkohol in unserer Gesellschaft hat Linda meiner Meinung nach zu 100% recht, auch im Vergleich zu Cannabis. Danke für den Besuch an Linda Heidmann von den Grünen in Hamburg. So, das war Teil 1 von unserem kleinen, ich nenne das jetzt mal etwas flapsig, Kiffer-Special. Aber im Ernst, Schluss mit lustig. Es gibt nämlich beim Thema Cannabis auch eine andere Seite, eine sehr ernste Seite. Deshalb der nächste Gast im Podcaststudio, und zwar unsere Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher. Bettina, mal abgesehen von deinen langjährigen Erlebnissen, die du in den Hamburger Gerichtssälen gesammelt hast. Du bist ja auch eine unserer extrem erfolgreichen Podcasterin. Zusammen mit einem der deutschen Rechtsmediziner und Forensiker, nämlich mit Klaus Püschel, moderierst du den Abendblatt-Podcast »Dem Mord auf der Spur«. Die aktuelle Folge hat den Namen, und jetzt ahnen unsere Hörer auch schon, in welche Richtung wir uns bewegen. Die aktuelle Folge heißt Doppelmord im Wahn, wenn Cannabis zu Schizophrenie führt. In der Folge, Bettina, sprecht ihr mit einem Experten. Was sagt dieser Experte zum Kiffen und welcher Experte ist das überhaupt?
Also der Experte, mit dem wir gesprochen haben, ist Dr. Christoph Lenk, Facharzt für Psychiatrie, und ich habe ihn kennengelernt, weil er sehr oft als Experte und Sachverständiger in Strafprozessen auftritt. Und wir haben gemeinsam begleitet, er als Sachverständiger, ich als Gerichtsreporterin, einen Prozess gegen einen jungen Mann, der wegen zweier Morde beschuldigt wurde. Er hatte seine Lebensgefährtin getötet und seine Mutter. Und dazu gab es eine Exploration. Das heißt, der Mann wurde untersucht dahingehend, ob er möglicherweise eine psychische Störung hat. Und die hat er tatsächlich. Der hat eine tiefgreifende Psychose entwickelt. Und unser Experte, Herr Dr. Lenk, hat festgestellt, jetzt zitiere ich, Bei der Erkrankung von relativ jungen Menschen an Schizophrenie ist häufig ein Zusammenhang mit dem Konsum von Cannabis zu erkennen. Das hat der Mann in unserem Podcast so gesagt. Das ist wirklich frappierend. Wenn man solche Fälle genauer betrachtet, kommt man zu dem Schluss, dass der Konsum dieser angeblich weichen Droge hochgefährlich ist, warnt unser Experte.
Und was ist die Schlussfolgerung von Dr. Lenk? Sagt er, lasst das mit dem Gesetz?
Das Gesetz kritisiert er explizit nicht. Also er sagt, das müssen Politiker entscheiden. Aber aus ärztlicher Sicht warnt er jedenfalls davor, dass man die Gefahren von Cannabis unterschätzen solle oder dass man sie nicht unterschätzen solle, weil es mehrere Studien gibt, nach denen der Konsum von Cannabis bei jungen Menschen tatsächlich Psychosen auslösen kann. Und wenn man jetzt beispielsweise an Schizophrenie erkrankt, unter Verfolgungsängsten leidet, dann können unter Umständen schwere Straftaten begangen werden. Aber auch ohne solche schweren Straftaten leidet dieser erkrankte junge Mensch, weil einfach sein Leben nicht mehr so ist wie vorher. Fakt ist, dass Cannabis eben für junge Menschen, und zwar gilt das bis zum Alter von 27, gefährlich ist, weil bis 27 das Gehirn noch nicht vollständig gereift ist, beziehungsweise die Reifung des Gehirns noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Und da kann diese Droge, der Konsum von Cannabis, tatsächlich eben Veränderungen in der Psyche bewirken. Und dieser Experte verweist auf Studien, wobei teilweise ist bis zu 30% eine erhöhte Wahrscheinlichkeit entsteht, dass man an einer Psychose erkranken kann.
Du hast dich mit diesem Thema ja sehr intensiv beschäftigt. Gibt es da bei dir einen persönlichen Antrieb oder ist das, lag das einfach in der Luft, das Thema sozusagen?
Also der Antrieb ist, dass ich persönlich grundsätzlich gegen den Konsum von Drogen bin, aber ich habe in Strafprozessen mehrfach erlebt, dass es solche Zusammenhänge zumindest nahe lagen, dass man also den Verdacht entwickelt hat, das könnte zusammenhängen und deshalb habe ich mich dafür interessiert. Ich selber habe in zwei solchen Prozessen gesessen. Das eine ist der Fall, über den ich gerade erzählt habe, der junge Mann, der seine Lebensgefährtin und seine Mutter getötet hat. Beide übrigens auf sehr brutale Weise. Und das andere war ein Fall, in dem ebenfalls ein junger Mann ebenfalls seine Lebensgefährtin umgebracht hat mit 100 Messerstichen. Auch ein eben an Schizophrenie erkrankter junger Mann, bei dem auch Cannabiskonsum zugrunde lag.
Jeder hat zu diesem Thema seine eigene Meinung. Aber Hauptsache, dass Sie als Hörer jetzt sagen, oh, in den letzten Minuten, da war doch die eine oder andere Info dabei, die ich vor dem Hören dieser Episode noch nicht hatte. Dann wäre doch schon was gewonnen. Danke an Abendblatt-Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher. Und für alle, die gerade große Ohren bekommen haben, einfach die aktuelle Folge von Bettinas Podcast checken, dem Mord auf der Spur. Geht gleich weiter mit den Gästen im Abendblatt-Podcast-Studio. Wir sagen Hallo zu einem Pokalgewinner. Jeder denkt sofort an Fußball, wenn er Pokalgewinner hört. Nach dem Motto, da hören wir jemand, der vielleicht mal den DFB-Pokal mit seiner Mannschaft gewonnen hat. Aber ich sage, viel besser. Es ist der Gewinner des diesjährigen Hamburger Comedy-Pokals. Herzlich willkommen, Marvin Spencer.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Und zwar den Hamburger Comedy-Pokal hast du gewonnen. Genau. Das ist ja eine jährlich wiederkehrende Geschichte.
Ja.
Und du hast zum ersten Mal mitgemacht?
Nee, ich habe zum zweiten Mal mitgemacht. 2017 war ich schon mal dabei.
Wie viel da bist du damals geworden?
Das kann man so nicht sagen, weil ich bin in einem Halbfinale quasi ausgeschieden und dann in die Second Chance Show gekommen. Da können sich alle, die rausgeflogen sind, nochmal fürs Finale qualifizieren und das ist mir nicht gelungen.
Okay, aber da hast du gesagt, ich nehme nochmal einen Anlauf. Oder was war in den Jahren dazwischen? Hast du keine Comedy gemacht?
Doch, ich mache Comedy durchgängig, jetzt seit 11 Jahren. Und also für mich ist die schöne Sache, ich bin Riesenfan auch vom Hamburger Comedy-Pokal. Ja. Das ist wirklich, dass ich saß vor 13 Jahren das erste Mal im Publikum. Und wenn ich nicht selber da auftrete, sitze ich eigentlich jedes Jahr im Publikum und guck's mir an, weil es ist wirklich eine tolle Veranstaltung. Und jetzt war einfach die Sache die, also das war ganz kurios. Ich hatte mich noch nicht mal beworben und wollte zugucken. Und dann habe ich Peter Rautenberg angerufen vom Hamburger Comedy-Pokal, der das mitorganisiert, weil ich den anhauen wollte auf Freikarten.
Ja. Auch das noch.
Richtig. Und dann habe ich ihn gefragt und dann habe ich aber gesagt, ich hatte aber natürlich auch im Hinterkopf, dass Bahnstreik ist mal wieder und dass Grippesaison ist. Und dann habe ich ihm gesagt, du, ich habe am Wochenende eh frei. Wenn euch jemand ausfällt, dann kann ich auch gerne einspringen. Und 5 Stunden später hatte ich dann die WhatsApp-Nachricht, dass jemand ausgefallen ist. Und so bin ich dann eingesprungen.
Durch die Hintertür.
Richtig. Das Phänomen nennt sich mittlerweile szeneintern auch Rhein-Spencern.
Und dann bist du, wie viele Runden sind das? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich kenne natürlich den Hamburger Comedy-Pokal und ich würde jetzt mal sagen, den Hörern vom Bäcker am Morgen geht es vielleicht ähnlich. Die haben schon mal gehört, dass es das gibt, worüber ich so gestolpert bin dieses Jahr. Und deswegen bist du auch da, um ehrlich zu sein. Ich gedacht habe, was ist das denn für ein Hammer? Gar nicht auf der offiziellen Liste, aber reingespenstert habe ich jetzt gedacht. Und dann auch noch gewonnen. Was haben die anderen denn gesagt?
Ich selber habe ja immer gesagt, es ist so ein bisschen wie die EM 1992.
Du bist Griechenland.
Nee. Das war 2004.
Ja, ne?
92 Dänemark.
Dänemark gegen Deutschland.
Dänemark hat ja als Jugoslawien ist zerfallen und dann wurde Dänemark nachnominiert und hat das Ding gewonnen. Und so fühle ich mich auch. Und also bis jetzt, die anderen haben es mir bis jetzt alle gegönnt. Also es hat sich noch keiner beschwert.
Das Lustige an der Dänemark-Geschichte ist, daran erinnere ich mich jetzt ganz genau, die waren, glaube ich, bei McDonald's so ungefähr, als sie gehört haben, dass sie doch hier. Wo warst du, als du den Anruf getätigt hast? Ich meine, du hast um Freikarten gespensert.
Ja, ich habe gespensert.
Und wo warst du da in dem Moment?
Das ist richtig kurios. Ich habe gerade übergangsweise mache ich einen Nebenjob bei einem Getränkelieferanten. Ich sage den Namen jetzt bewusst nicht, welcher.
Du darfst ihn aber nennen, wenn du möchtest. Du möchtest
ich
nicht.
Kann okay. Ich erkläre dir auch gleich, warum ich ihn nicht nenne. Und ich bin da im Lager und schlepp da einmal die Woche Kisten so. Das mache ich übergangsweise aus versicherungstechnischen Gründen. Und da habe ich davon erfahren und was ich dann ja auch später auf der Bühne thematisiert habe, man darf bei diesem Arbeitgeber nicht einfach so seine Schicht abgeben. Das gibt eine Abmahnung. Und als ich dann an dem Samstag erfahren habe, dass ich Montag, wo ich eigentlich im Lager sein müsste, im Finale stehen soll, habe ich auf einmal gemerkt, wie es im Rücken so zog. Ach, und ja, da musste ich Montag, ganz schlimm, und da musste ich mich Montag leider krank schreiben lassen. Und um Punkt 19:30
Hast du den Job noch?
Ich habe den Job noch. Ach,
aber jetzt nicht mehr wahrscheinlich.
Nein, ich kündige jetzt auch. Ja, also das war nur übergangsweise aus Versicherung. Langweilige Geschichte.
Ja.
Aber ich kündige jetzt auch und wie gesagt, Montag 19:30 war alles wieder in Ordnung und dann ist ja auch gut.
So, jetzt hast du das gewonnen, aber davon kannst du ja nicht leben. Also, und du wirst ja auch nicht sagen, meine Zukunft liegt im Getränkehandel im Lager. Oder
nein.
Ist ja nicht schlimm, wenn es so wäre, aber verstehe ich jetzt richtig. Das heißt, was machst du hauptberuflich, um dir die Comedy überhaupt ermöglichen zu können?
Also, das meint man gar nicht, aber man kann von der Comedy tatsächlich sehr gut leben. Und auch wenn man nicht so in diesem ganz hohen Segment spielt, wo einen jeder kennt. Also wenn du hast so ein oberes Segment, sage ich mal, mit den ganzen Nasen, die man aus dem Fernsehen kennt. Und dann hast du so ein mittleres Segment. Und in diesem mittleren Segment, würde ich sagen, bin ich eher unten. Ja, also das heißt, ich kann da schon von leben. Ich mache jetzt keine sonderlich
hohen Sprünge. Wie viele Auftritte in der Woche?
Wie viele Auftritte habe ich in der Woche? Also jetzt diese sind es 3. Es können auch mal mehr, es können auch mal 4 oder 5 sein. Es kann mal gar keiner sein. Das ist sehr unterschiedlich.
Okay, jetzt haben wir über dich vieles, glaube ich, schon gelernt. Wir wissen ungefähr, so ein bisschen ahnen wir, was du für eine Person bist. Reingespenstert, ich muss wirklich drüber lachen. Aber für alle, die jetzt sagen, naja, vielleicht gebe ich dir mal eine Chance in live, wie kann ich mich denn informieren? Ich weiß, Comedians machen das total ungern, auf Bestellung irgendwie Teile aus ihrem Programm vorzuführen. Da habe ich Verständnis für. Das ist ja auch, müssen wir mal sagen, wir sitzen hier in einem Raum, das Studio beim Hamburger Abendblatt. Das klingt immer natürlich nach draußen alles Mörder, aber einrichtungsmäßig Stromberg, also Atmosphäre haben wir hier jetzt nicht gerade, sage ich mal. Ja. Von daher ist das jetzt auch vielleicht nicht der Ort, wo man so spontan für eine Person so ein Comedy-Programm abspult. Aber sag mal einmal, welche Range an Themen hast du? Kann ich da auch mit einem 10- bis 12-Jährigen hingehen oder sagst du, nee, ich mache viele versaute Witze, damit man ungefähr einen Eindruck hat, was macht Marvin Spencer auf der Bühne?
Also meine Range ist tatsächlich relativ groß. Ich habe Islamwissenschaften studiert, rede auch darüber, habe auch politisches Material und so weiter und so fort. Und eine Zuschauerin hat es im Quatsch Comedy Club mal ganz gut beschrieben. Ihr Programm war anspruchsvoll, aber auch ekelhaft. So, also ich bin so ein bisschen zweigeteilt, weil ich habe schon auch eine anspruchsvolle politische Seite, aber ich habe auch Sachen, die sind eher derbe und unterhalb der Gürtellinie, immer aber auch.
Also mit meinem Kleinkind und mit meiner Mutter sollte ich nicht kommen.
Bitte nicht, bitte nicht. Also grundsätzlich halte ich es für eine Schnapsidee, mit Kindern zu Stand-up zu gehen. Da ist immer das Erwachsene aus ihrem Leben erzählen. Und halt eben über Tabuthemen auch sprechen. Und also ich persönlich nehme da zum Beispiel keine Rücksicht drauf. Für mich sind die Leute dann selber schuld, wenn sie ihre Kinder mitnehmen. Und würde ich eher vermeiden.
Ja. Marvin, sag mal, wo finden wir dich digital?
Ja.
YouTube, Instagram, was bietest du an?
Also YouTube findet man vieles, wenn man Marvin Spencer eingibt, und ansonsten bei meinem Kanal Instagram, Marvin Spencer Comedy. Und ja, da lade ich einige Sachen hoch.
Ist
und
auch der Winner-Auftritt sozusagen?
Der ist dabei. Und wie gesagt, in meiner eigenen Show, Haha Hamm, jetzt heute Samstag um 20.15 Uhr im Kulturladen Hamm.
Marvin Spencer, vielleicht der neue Comedy-Superstar? Auf jeden Fall ist er in diesem Jahr der Gewinner des Hamburger Comedy-Pokals. Auch wenn Comedians nicht so gern vor einem Ein-Mann-Publikum performen, haben wir ja eben gelernt. Okay, dafür haben wir jetzt einen kleinen Ausschnitt für Sie. Denn ein Comedian zu Gast, aber ganz ohne Gag, macht ja wenig Sinn.
Leute, ich möchte euch, eigentlich ist das nicht meine Art, aber ich möchte euch inständig darum bitten, heute für mich abzustimmen, weil... Ja, nee, lass mich auch erklären. Ich brauche das Preisgeld für einen guten Zweck. Und zwar musste ich die erschreckende Erkenntnis machen, Arbeit ist einfach nicht mein Ding.
Ja. Marvin Spencer, der Gewinner des Hamburger Comedy-Pokals. Und falls Sie sich mal irgendwo Freikarten besorgen wollen, Sie kennen jetzt auch den Fachbegriff, reinspencern. Sie, liebe Podcast-Freunde, werden zum Ende von Episode 74 hin und her gerissen sein. Zum einen sehr traurig, zum anderen trotzdem ein Lächeln. Es geht um die Sängerin Kat Janis aus Virginia, 31 Jahre alt. Das Drama, welches der Geschichte zugrunde liegt, sie ist todkrank. Wie sie selbst sagt, ihre Tage sind gezählt, sie lebt im Hospiz. Während wir hier in unserem Podcast über ihr Schicksal sprechen, kann es sein, dass sie bereits verstorben ist. Ihre größte Sorge galt in den letzten Wochen und Monaten ihrem 7-jährigen Sohn Lauren. Damit er abgesichert ist, hat sie für ihn einen speziellen Song geschrieben und online veröffentlicht. Dieser Song geht weltweit viral. Wenn Sie ihn noch nicht gehört haben, hier mal ein Ausschnitt. This is getting so complicated. It's a mess for ages. And I feel it inside. Dancing on the edge of disaster. Makes my heart beat faster. And the feeling, ain't right. And so Dance You Out of My Head. Und das ist, was ich eben angesprochen hatte. Ein tief trauriger Anlass, aber der Song sorgt für ein Lächeln, macht unter den Umständen sogar gute Laune. Falls Sie den Song einmal komplett hören wollen, in unseren Shownotes ist der Link. Morgen, also in unserer Sonntagsepisode, zerlegt unser Chefredakteur Lars Haider die Gerüchte um die angebliche Fahnenflucht der FDP aus der Ampel. Das ist, verspreche ich schon mal, großes Kino. Bis morgen und bye bye.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.